Es ist geschafft. Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas hält soweit. Die ersten israelischen Geiseln sind nach Hause zurückgekehrt. Im Gegenzug sind die ersten palästinensischen Häftlinge entlassen worden. Soweit, so überfällig nach 15 Monaten Krieg im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten. Aber in diesem Konflikt gibt es auch vielleicht eine unbequeme Wahrheit. Es hat den Anschein, als hätte der neue US-Präsident Donald Trump einen größeren Einfluss auf die Verhandlungen gehabt als sein Vorgänger Joe Biden. Als hätte er einen erfolgreichen Deal abgeschlossen, um in Trumps Wortwahl zu bleiben, kurz vor seiner Amtseinführung. Aber sie kommen mit einem Preis, denn die Erwartungen an Trump steigen. Haben er und sein Team einen langen Atem und wird es einen dauerhaften Frieden geben, der diesen Namen verdient? Das sind unsere Fragen jetzt in diesem SWP-Podcast Trump 2025, Chancen und Risiken für den Nahen Osten in der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier zusammen am 20. Januar in unserem Podcast-Studio mit Muriel Asseburg, Senior Fellow bei der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten, und sie forscht zum israel-arabischen Konflikt sowie zur internationalen Politik in der Region. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Guido Steinberg, ebenfalls Wissenschaftler bei der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Und seine Forschungsschwerpunkte sind der Nahe Osten, Islamismus und islamistischer Terrorismus. Auch gut, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Brink.
Und Stefan Roll, Senior Fellow, auch bei der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Und ihn interessieren vor allem die wirtschaftspolitischen Entwicklungen in Ägypten und Saudi-Arabien. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Eine Frage ganz am Anfang an Sie alle. Jetzt haben wir eine Waffenruhe. Ist Trump jetzt der große Dealmaker, Frau Asseburg?
Trump war ganz klar der entscheidende Faktor, um diese Waffenruhe jetzt zustande zu bringen. Die Frage ist, wie nachhaltig engagiert er, wie nachhaltig engagiert sich sein Team, um die Waffenruhe in einen Waffenstillstand und dann eine diplomatische Regelung zu übersetzen.
Mhm. Herr Steinberg, was denken Sie?
Das ist ohne Zweifel ein Signal an die ganze Region, jetzt mal unabhängig davon, wie groß der Anteil von Biden, wie groß der Anteil von Trump ist, dass Trump Probleme lösen will in seinem Sinne. Und da werden in vielen Hauptstädten in der gesamten Region die Leute sehr, sehr aufmerksam zugeschaut und zugehört haben.
Stefan Roll, wie schätzen Sie es ein?
Also ob Trump jetzt in den nächsten 4 Jahren zum großen Dealmaker wird, der dann vielleicht am Ende sogar den Friedensnobelpreis bekommt, ich weiß das nicht. Ich glaube, was man heute schon sagen kann, ist, dass sich die Art und Weise, wie hier Deals gemacht werden, in den nächsten Jahren ändern wird. Trump setzt viel stärker auf persönliche Netzwerke und nicht so sehr auf diese institutionalisierten Netzwerke des Außenministeriums oder des Pentagon.
Dann schauen wir uns doch mal an, was wir da vielleicht zu erwarten haben nach dieser Waffenruhe. Und ich sage ja immer, es ist eine Waffenruhe. Es gibt ja 3 Phasen und wir können überhaupt nicht absehen, was eigentlich noch passiert. Frau Asseburg, was sind denn die Herausforderungen für diese zweite Trump-Administration?
Die erste Herausforderung ist tatsächlich jetzt, das zu überführen in einen Waffenstillstand, der dann auch hält, und überhaupt in Phase 2 und dann Phase 3 dieses Abkommens zu kommen. Das ist sehr schwierig, weil das die israelische Regierungskoalition gefährdet. Da gibt es mittlerweile ein Sicherheitsnetz von Seiten der israelischen Opposition, aber dennoch versucht die Regierung in Israel klarzumachen, eigentlich müssen wir jederzeit das Recht haben, den Krieg gegen die Hamas weiterzuführen. Es ist auch deshalb schwierig, weil die Situation on the ground wirklich verheerend ist. Das betrifft die humanitäre Lage. Das heißt, es muss jetzt ganz massiv humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommen. Und das steht einem Beschluss der Knesset vom letzten Jahr entgegen, dass das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA nicht mehr in Israel arbeiten können soll und nicht mehr Kontakt zu israelischen Offiziellen haben darf. Die Frage ist also, wie kann die humanitäre Hilfe in Gaza nach dem 28. Januar organisiert werden? Und es betrifft dann die Fragen, die völlig ungeklärt sind bislang in diesem Abkommen. Wer wird denn die Kontrolle on the ground haben? Wer wird für Verwaltung, wer wird für interne Sicherheit, für Ordnung zuständig sein? Hier gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Die Biden-Administration ist davon ausgegangen, dass wir über kurz oder lang eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde haben, die die Kontrolle übernimmt. Das lehnt die israelische Regierung ab und wir wissen nicht, wo die Trump-Administration in dieser Hinsicht steht. Und letztlich, und das ist der letzte wichtige Punkt, steht die ganze internationale Hilfe beim Wiederaufbau, eine etwaige internationale Präsenz on the ground, die eben auch helfen könnte, Sicherheit zu gewährleisten, in Frage, wenn es keinen nachhaltigen Waffenstillstand und keine Perspektive für Konfliktregelungen gibt. Und auch hier haben wir eben Haltungen der Konfliktparteien, die sehr, sehr weit auseinander sind.
Und das war das Interessante zu sehen, wie diese neue Trump-Administration sich darauf vielleicht schon vorbereitet hat. Aber bevor wir dazu kommen, Herr Steinberg, doch noch mal an Sie die Frage, weil es schon angeklungen hat. Wie reagiert denn die Region darauf? Also gerade zum Beispiel Saudi-Arabien gegenüber Trump. Das war ja auch nicht immer so unproblematisch.
Ja, Saudi-Arabien reagiert sehr zurückhaltend und daran kann man ablesen, dass sich die Region in den letzten 8 Jahren, also seit der ersten Amtsübernahme von Donald Trump 2017, doch dramatisch gewandelt hat. Und das kann man unter anderem am Beispiel Saudi-Arabien festmachen. Damals gab es ja eine riesige Party im Mai 2017 in Riyadh, als Donald Trump angereist ist und das Königreich als erste ausländische Hauptstadt Riyadh besucht hat. Und diese Begeisterung ist in den ersten 4 Jahren Trump dann doch der Ernüchterung gewichen, als die Saudis begreifen mussten, dass Donald Trump nicht bereit war, Saudi-Arabien zu verteidigen. Es hat diesen großen Angriff gegeben auf die saudi-arabischen Ölanlagen im September 2019 durch iranische Raketen, wo auch immer sie abgeschossen wurden. Und Donald Trump war damals gewohnt aggressiv in seiner Rhetorik, aber er hat sich geweigert, militärisch zurückzuschlagen. Das hat dazu geführt, dass sich die saudi-arabische Außenpolitik doch sehr gewandelt hat. Saudi-Arabien sucht auch nach anderen Partnern, bestellt Waffen nicht mehr nur in den USA, ohne dass sich an der sicherheitspolitischen Abhängigkeit etwas geändert hat. Und deswegen schaut Saudi-Arabien, wie so viele Staaten am Golf, mit einer gewissen Ambivalenz auf Präsident Trump. Und das wird bei einer Frage wichtig werden, nämlich bei der Frage eines Friedens oder einer Normalisierung zwischen Saudi-Arabien und Israel. Das war ein ganz großes Thema für Trump in seinen ersten 4 Jahren. Er ist damit gescheitert. Es war ein großes Thema für die Biden-Administration ab 2022. Und es wird aller Voraussicht nach ein großes Thema in den nächsten Monaten. Und da wird Trump damit zu kämpfen haben, dass er in Saudi-Arabien Vertrauen verloren hat.
Stefan Roll, ich möchte jetzt nochmal, bevor wir nochmal ein bisschen ins Detail gehen, was wir erwarten von dieser Trump-Administration, geht es ja auch um den Gazastreifen, um den Wiederaufbau. Da gibt es wirtschaftliche Interessen. Vielleicht gucken wir da nochmal drauf. Wie sehen die aus?
Ja, vielleicht bevor wir auf Interessen schauen, einfach nochmal auf die Lage an sich. Ich glaube, ganz wichtig jetzt ist einfach die humanitäre Hilfe erstmal hochzuziehen, weil da muss viel mehr gemacht werden und dann mittellangfristig wird es um den Wiederaufbau gehen. Und da stehen wir vor erheblichen Herausforderungen. Es sind ja nicht nur 2% der Bevölkerung durch diesen Krieg getötet worden, ja, sondern wir haben einfach eine komplette Zerstörung. Es sind 90% der Bevölkerung vertrieben, 60-90% der Gebäudestruktur sind komplett zerstört. Das wird alleine Jahre dauern, um diese ganzen Trümmer zu beseitigen. Und die ersten Schätzungen, die ich gesehen habe, was den finanziellen Rahmen angeht für einen Wiederaufbau, die belaufen sich auf bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Das heißt, hier ist auch erhebliches Geld erforderlich. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist Geld nicht das Problem. Das Problem wird sein, hier tatsächlich eine politische Lösung zu finden, die dann auch für Geldgeber so stabil scheint, dass sie bereit sind, hier Geld in dieses System, in dieses Land reinzubringen. Und das ist eben die zentrale Herausforderung. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das die Trump-Administration tatsächlich so verstanden hat.
Also ob Sie auch darauf reagieren können, Frau Asseborg, gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe, was die Erwartungen angeht. Ich würde gerne verstehen, wie die sich vorbereitet haben oder haben sie sich vorbereitet, also die Administration oder Trump selbst. Wie schätzen Sie das ein?
Nach allen Verlautbarungen verstehe ich, dass tatsächlich das Abkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien eine der Top-Prioritäten im Nahen Osten sein wird für die Trump-Administration. Ob dabei so klar ist, was das alles an Bedingungen mit sich bringt, weiß ich nicht. Ja? Also ob klar ist, dass die Saudis, mein Kollege hat es schon angesprochen, ihre Position verändert haben. Und das betrifft ja nicht nur das allgemeine Verhältnis zur Trump-Administration oder zu Trump. Das betrifft ja auch die Frage, wie mit Palästina umgehen. Im Gegensatz zu vor dem 7. Oktober 2023 kann Saudi-Arabien sich das nicht mehr leisten, diese Frage völlig außen vor zu lassen. Und es betrifft die Fragen von, ja, wie kann man Governance organisieren? Wie kann man das auf eine langfristig tragfähige Grundlage stellen? Und da kommt die Trump-Administration an große Herausforderungen. Wie will man denn in Zukunft mit der palästinensischen Autonomiebehörde umgehen? In der ersten Amtszeit hat man ja ein totales Defunding gemacht. Man hat versucht, maximalen Druck auf die Palästinenser auszuüben. Man hat einen Entwurf für einen Deal vorgelegt, den sogenannten Jahrhundertdeal, den man nicht verwirklichen konnte. Und hier muss man eben schauen, ob man in einen Prozess reinkommen kann, der tatsächlich tragfähiger ist. Wie genau die Pläne dafür aussehen, ich weiß es nicht.
Das wird das Interessante sein. Trotzdem, Herr Steinberg, bleiben wir da noch mal ein bisschen bei den Saudis, weil wir ja auch gesagt haben, Trump ist jemand, der auf persönliche Kontakte irgendwie setzt, der Deals macht. Funktioniert das oder kann das funktionieren?
Ich glaube, dass eines der großen Probleme in den nächsten Monaten wird sein, dass diese Trump-Administration ebenso wie die letzte wenig Geduld zeigt. Und das hat sehr viel mit dem Charakter des Chefs zu tun. Ich glaube, dass man das schon voraussetzen kann. Wir haben das in den ersten 4 Jahren gesehen, dass Donald Trump der Meinung war, dass man Probleme ganz schnell lösen könnte. Und zwar ganz einfach so zwischen 2 Männern, 2 Geschäftsleuten. Wir haben das am Beispiel Nordkorea gesehen, wo es grandios gescheitert ist. Wir werden es wahrscheinlich auch am Beispiel Ukraine erleben, wo ja Donald Trump auch der Meinung war, dass er 24 Stunden bräuchte, um das Problem zu lösen. Das ist wahrscheinlich der Situation im Nahen Osten nicht angemessen, weil es doch um sehr, sehr schwierige Probleme geht. Wir können, meine ich, aber schon etwas ablesen aus der Art und Weise, wie er sein Team zusammengestellt hat. Er hat für Israel, also als Botschafter beispielsweise, Leute zusammengestellt, die beinharte Unterstützer der israelischen Rechten sind. Also da haben wir schon eine Tendenz, die in eine ähnliche Richtung weist wie während seiner ersten Amtszeit. Und zweitens, für Saudi-Arabien viel wichtiger, Stephen Witkoff, ein Immobilienunternehmer, so ganz ohne diplomatischen Hintergrund, der sich jetzt um das Verhältnis zum gesamten Nahen Osten kümmern soll, vor allem aber natürlich um die wichtigen Partner am Golf. Und ich gehe davon aus, dass es da so ähnlich ablaufen wird wie in der ersten Amtszeit mit Jared Kushner, mit seinem Schwiegersohn, dass also Leute, die ohnehin schon einige geschäftliche Beziehungen in die Golfregion haben, die ähnlich ticken, was Diplomatie, was Geschäfte angeht wie Donald Trump, dass die nun diese Probleme lösen sollen. Ich glaube, man kann schon jetzt sagen, dass die Trump-Administration damit große Probleme haben wird.
Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zu diesen wirtschaftlichen Verflechtungen. Welche Natur sind die denn? Also was gibt es da für Interessen auch und wie können die da einwirken?
Also ich glaube, man kann ganz deutlich sehen, dass die Golfmonarchien in den vergangenen Jahren ganz massiv in Trump und in sein Umfeld investiert haben. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig, wenn man sich überlegt, wie das jetzt in den kommenden Monaten und Jahren weitergeht. Ich denke, dass hier die persönlichen Beziehungen tatsächlich sehr eng sind. Stephen Witkoff wurde gerade schon genannt. Interessantes Beispiel. Witkoff ist, wie Guido Steinberg sagte, Immobilienunternehmer in den USA und er hat 2023 vor allem mit Qatar einen massiven Immobiliendeal abgezogen. Der damalige Chef des katarischen Staatsfonds, der mit Witkoff diesen Immobiliendeal gemacht hat, an dem Witkoff sehr viel Geld wohl auch verdient hat, der ist heute Premierminister Katars und mit dem hat Witkoff jetzt in den letzten Tagen zusammengesessen, um eben diese Waffenruhe auszuverhandeln. Und ich wäre da nicht ganz so pessimistisch, dass diese Leute wenig Erfahrung mitbringen und vielleicht nicht so die Abläufe kennen. Also alles, was wir jetzt über die Medien sehen zumindest, ob das stimmt, das kann man final natürlich auch nicht sagen, aber alles, was so durchsickert ist, dass Witkoff extrem gut vorbereitet war, dass er die Dynamiken ziemlich gut eingeschätzt hat und dass er hier wirklich neuen Wind auch in diese Verhandlungen gebracht hat. Also das ist schon eine ganz spannende Entwicklung. Jared Kushner, um das auch noch zu sagen, ist meines Erachtens auch nicht weg. Der Schwiegersohn von Donald Trump, der hat definitiv ganz engen Zugang zu seinem Schwiegervater. Und Jared Kushner verwaltet mittlerweile Milliarden US-Dollar Vermögenswerte von Staatsfonds aus den Golfmonarchien. Interessanterweise legt Kushner dieses Geld zum Teil auch in Israel an. Auch eine interessante Dynamik. Also Saudi-Arabien, Katar und die VAE geben dem Schwiegersohn von Trump Geld und der wiederum investiert es zumindest in Teilen auch in Israel.
Ich glaube, dass der Unterschied dann in den Themen liegt. Es ist letzten Endes recht unterkomplex, ein Abkommen zu verhandeln, das ja in den Grundlagen, also ich spreche jetzt von dem Geiselabkommen, vom Gaza-Abkommen, ein Abkommen, das in den Grundlagen schon im Mai 2024 von der Biden-Administration so ungefähr vorgelegt wurde. Und jetzt ging es ja vor allem darum, Druck auszuüben. Trump hat ganz klar gemacht über Steven Witkoff, wir wollen diesen Deal vor dem 20. Januar. Ich will dieses Thema vom Tisch haben, bevor ich antrete.
Absolut.
Wenn es dann um so komplizierte Fragen geht, wie die Verwaltung des Gazastreifens, wie man denn da überhaupt die Sicherheit wiederherstellt. Wer soll denn die Polizei stellen? Das hat ja Stefan Roll bereits gesagt. Da wird es um die Verwaltung gehen, um die Sicherheitszusammenarbeit. Dann sind das Prozesse, die länger dauern. Und ob Steve Witkoff das managen kann, da habe ich eigentlich nicht so sehr die Zweifel. Aber ob dann der politische Wille dahinter ist, ob da die Geduld des Präsidenten auch dahinter ist, ob er bereit ist, sich dann auch für längere Zeit, Wochen oder auch Monate, wie seine Vorgänger, mit dem Thema zu befassen, da habe ich doch meine Zweifel. Wir wissen alle, dass die Aufmerksamkeitsschwelle von Donald Trump nicht so ganz oder recht hoch liegt.
Aber es liegt ja auf der Hand, ja, wenn das Abkommen jetzt scheitert, weil die Kampfhandlungen wieder losgehen in 6 Wochen vor Eintritt in Phase 2. Es liegt auf der Hand, wenn jetzt die Westbank explodiert, weil es angeblich Zusagen gegeben hat in Bezug auf die Westbank. Es liegt auf der Hand, wenn es freie Hand für das Siedlungs- und Annexionsprojekt in der Westbank in Ostjerusalem gibt, dann ist schon der erste Deal gescheitert. Und insofern gibt es schon ein großes Interesse der Trump-Administration, zu versuchen, diesen Deal jetzt wirklich zum Abschluss zu bringen. Also nicht nur die erste Phase, sondern eben die Umsetzung sehr nah zu verfolgen. Das ist die Hoffnung, die ich habe, bei allen riesigen Herausforderungen, die da sind.
Dann widmen wir uns den schwierigen Fragen. Zum Beispiel, Frau Asselborg, was erwartet denn die israelische Regierung von Trump?
Ja, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Die Idee ist, dass die strategischen Beziehungen gefestigt werden zwischen Israel und den USA, dass es zu einem Normalisierungsdeal mit Saudi-Arabien kommt und damit der Durchbruch für eine Normalisierung mit der gesamten arabischen und islamischen Welt gemacht wird. Die Erwartung ist, dass es ein entschiedeneres Vorgehen gegenüber dem Iran gibt, eine freie Hand für das Siedlungsprojekt und Annexionsprojekt und vielleicht auch freie Hand für den Umbau der Justiz, der ja in Israel immer noch nicht vom Tisch ist. Ganz klar auch die Erwartung, dass die Kritik an Völkerrechtsverstößen jetzt deutlich leiser wird, dass Sanktionen gegenüber Siedlern, wie die USA sie unter Biden verhängt hatte, zurückgenommen werden, dass Waffenlieferungen nicht mehr in Frage gestellt werden. Ich denke, diese Erwartungen werden sich nicht zu 100% so erfüllen, weil eben die Priorität der Trump-Administration dieses Abkommen mit Saudi-Arabien sein wird und dem werden sich andere Dinge unterordnen müssen.
Können denn Trump und Netanyahu miteinander?
Nicht so gut nach allem, was man weiß, aber Netanyahu ist ja auch sehr anpassungsfähig, wenn es denn sein muss.
Gucken wir doch nochmal nach Riad, Herr Steinberg. Was sind da die Erwartungen? Kann man die schon irgendwie konkretisieren?
Ja, die Erwartungen in Riad sind doch etwas vorsichtiger. Und zwar aufgrund der eben schon erwähnten Ambivalenz. Es gab in Riad ein ganz, ganz großes Interesse daran, das große Friedensabkommen oder auch Normalisierungsabkommen mit Israel zu schließen bis zum 7. Oktober 2023. Seitdem ist der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman etwas vorsichtiger geworden. Er will zwar immer noch diesen Deal, aber er will gleichzeitig, wie er das sagt, Fortschritte, die nicht mehr revidierbar sind im israelisch-palästinensischen Friedensprozess. Vielleicht, oder er sagt das zumindest, er will eigentlich einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967. Und in Riad ist man sich natürlich bewusst, dass man mit einer Regierung Netanyahu, ob da nun Rechtsextremisten dabei sind oder nicht, große Probleme haben wird, diese eigenen Vorstellungen, was die Palästinenserfrage angeht, auch nur ansatzweise durchzusetzen. Und deswegen kann man da eine gewisse Vorsicht erkennen bei den Saudis. Sie werden sich das jetzt erst einmal angucken. Sie werden zeigen, dass sie gesprächsbereit sind. Und sie werden schauen, was denn bei einem solchen Deal herauskommt. Sie haben ja in der Vergangenheit sehr, sehr hohe Forderungen gestellt. Sie wollten eine formale Sicherheitsgarantie von den USA haben, irgendeine Art von Abkommen, das die Sicherheit Saudi-Arabiens vor allem vor Iran garantiert. Sie wollten zweitens Zugang zu modernsten Waffensystemen, den sie im Moment nicht immer haben, wie zum Beispiel F-35, vielleicht auch F-22 Kampfflugzeuge und darüber hinaus Zugang zu angeblich ziviler Nukleartechnologie aus den USA. Wenn Saudi-Arabien das bekommt, gehe ich davon aus, dass sie sich mit reduzierten Zugeständnissen an die Palästinenser zufrieden geben werden.
Herr Roll, Sie haben gerade gesagt, an Geld wird es nicht liegen. Also das ist nicht der entscheidende Faktor, der irgendetwas behindern wird. Was dann?
Ja, wie gesagt, die politische Lösung wird das zentrale Problem sein. Ich glaube, dass hier zwei Vorstellungen so ein bisschen aufeinanderprallen. Und da sehe ich sozusagen für die nächsten Jahre einfach die Spannung. In den USA, in der Trump-Administration gibt es, glaube ich, nach wie vor die Vorstellung, man kann eigentlich so diese politischen Fragen auch so ein bisschen ausklammern. Also Jared Kushner hat mal vor einem Jahr gesagt, naja, eigentlich sind das doch super Grundstücke da in Gaza. Man muss da einfach nur mal rein investieren und dann werden da blühende Landschaften entstehen. Und ich glaube, in den Golfmonarchien, in Saudi-Arabien, in Katar vor allem, ist man schon sehr klar darin, dass man weiß, das wird nur funktionieren, wenn es eine belastbare politische Lösung zuerst gibt. Und genau dieses Sequencing, also zuerst irgendwie Geld reinschmeißen ins System oder zuerst an einer politischen Lösung arbeiten, die dann auch für Investoren Signale setzt, jetzt können wir investieren, das ist nachhaltig. Das ist genau sozusagen das, was momentan zwischen den Golfmonarchien und der Trump-Administration wahrscheinlich verhandelt wird. Und da wäre meine Hoffnung, dass tatsächlich die Golfmonarchien durch ihre guten Zugänge zu dem inneren Zirkel von Donald Trump auf ihn einwirken können, das zu verstehen. Es bedarf diese nachhaltige politische Lösung und die bedarf am Ende oder bedingt am Ende eben auch einen palästinensischen Staat. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Knackpunkt und da hat sich Trump in den vergangenen Monaten eher bedeckt gehalten, ob er das gut findet oder nicht.
Mhm. Wir haben es ganz am Anfang schon erwähnt, gerade Sie, Frau Asseborg, als es darum ging, wie kann man denn diese Waffenruhe jetzt in einen richtigen Waffenstillstand und dann in einen Friedensplan eigentlich überführen. Erstmal muss man das ja sichern und da würde mich wirklich interessieren, hat diese Trump-Administration wirklich diesen langen Atem oder welchen Einfluss hat sie auch auf die Stabilisierung vor Ort oder welchen Einfluss müsste sie nehmen, anders gefragt?
Meiner Ansicht nach müsste sie das Interesse haben, das zu begleiten. Ich denke, den Einfluss kann sie tatsächlich entfalten, wenn sie das möchte und bereit ist, nach wie vor eben in sehr enger Abstimmung mit den anderen relevanten Akteuren daran zu arbeiten. Es sind halt nicht nur die Amerikaner, die hier relevant sind, sondern auch diejenigen, die auf die palästinensische Seite einwirken können und die dann irgendwann eben auch bereit sind, nicht nur mit der Hamas zu sprechen, wie es bislang der Fall ist, sondern auch die Autonomiebehörde ins Boot zu holen und ein Arrangement zu finden über einen Interimsschritt, wo man sagt, wir haben jetzt ein Verwaltungskomitee für den Gazastreifen, das einigermaßen repräsentativ ist, das Technokraten vereint und gehen dann eben über zu einer Kontrolle durch die Autonomiebehörde. Meiner Ansicht nach ist das möglich, aber das muss A, durch sehr starken Druck auf Ramallah begleitet werden und B, durch Druck auf die israelische Regierung, damit beide eben auch bereit sind, tatsächlich in diese Richtung sich zu bewegen. Da sind wir jetzt noch überhaupt nicht.
Und die Frage, die wir uns ja stellen, ist dieser Druck konstant? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Amerikaner ausüben können auf beide Parteien? Ich sehe Zweifel, auch bei Ihnen,
Herr Stamm. Ja, einmal in der Konstanz, wobei ich mich da gerne überraschen lasse. Wir haben ja ein ganz neues Team auf Seiten von Donald Trump. Vielleicht haben wir ja da die eine oder andere Person, die entsprechend Einfluss auf den Präsidenten entwickelt und dann eine gewisse Hartnäckigkeit, wenn es darum geht, diesen Druck aufzubauen. Das Problem sehe ich auch weniger im Verhältnis zur israelischen Regierung als im Verhältnis zu den Palästinensern, die wir aus meiner Sicht für eine solche Lösung auf jeden Fall brauchen für den Gazastreifen. Und da hat nun einmal die letzte Trump-Administration so überhaupt kein Interesse gezeigt. Sie war eher der Meinung, dass wenn man den Palästinensern, der palästinensischen Autonomiebehörde, einen Schlag nach dem anderen versetzt, sie sich dann irgendwann fügen wird. Das war nicht der Fall. Das war auch nicht zu erwarten. Und da könnten durchaus größere Probleme entstehen.
Vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer derzeit ist, dass zumindest die palästinensische Führung sich nicht eingeigelt hat, nicht jetzt eine Position einnimmt wie eben damals in der Reaktion auf Trump 1, wo sie gesagt haben, okay, wir boykottieren. Wir reden gar nicht mehr mit euch, sondern dass sie ganz klar signalisiert haben, also Trump zu seinem Wahlsieg gratuliert haben und gesagt haben, wir sind offen für Kooperation. Sie werden diese Kooperation sehr dringend brauchen.
Und vielleicht darf ich auch noch einen Satz dazufügen, wenn wir über Druck reden. Ich meine, man muss doch auch ganz nüchtern konstatieren, die Biden-Administration, die hat zwar in den vergangenen Monaten immer mal wieder geredet und auch so ein bisschen Druck versucht aufzubauen, aber das war in keinster Weise nachhaltig. Da wurde nicht nachgehalten. So gesehen frage ich mich auch, was kann Trump jetzt eigentlich noch schlimmer machen? Also ich wäre da durchaus auch vorsichtig optimistisch, dass hier ein auch aus israelischer und palästinensischer Sicht ein Faktor mit reinkommt, der eben nicht mehr so berechenbar ist, von dem man eben nicht weiß, macht er jetzt vielleicht doch ernst mit dem, was er sagt.
Wir haben es hier schon erwähnt in der Runde, die Amerikaner sind mit Sicherheit einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Akteur in dieser Sache, aber natürlich gibt es auch noch andere und gucken wir doch auf die Europäische Union und vor allem Deutschland. Welchen Einfluss haben Sie wirklich?
Gar keinen. Um es vielleicht dann doch etwas seriöser zu formulieren, aufgrund der dramatischen Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Innerhalb der EU, die sich nicht einig ist, und auch in Deutschland. Deutschland ist ganz einfach kein sicherheitspolitischer Akteur und muss aus meiner Sicht erst einmal den eigenen Garten bestellen, bevor es überhaupt mal wieder im Nahen Osten vielleicht Einfluss ausüben will.
Die spannende Frage ist vielleicht eher, welchen Einfluss könnte Deutschland haben? Und da würde ich schon sagen, wir haben vielleicht nicht die militärische Stärke, dass wir hier sozusagen einen Unterschied machen könnten, die Amerikaner haben. Aber wir haben zum Beispiel eben auch sehr intensive Geschäfts- und Wirtschaftsbeziehungen mit den Golfmonarchien. Und das wurde aber in der Vergangenheit nie wirklich genutzt, um hier auch politische Zugänge sich zu schaffen. Also Katar zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Investor in deutschen Unternehmen. Aber mir ist nicht bekannt, dass es hier tatsächlich gute politische Beziehungen zum katarischen Herrscherhaus gibt. Und da fragt man sich, warum eigentlich?
Also ich würde Guido Steinberg zustimmen. Ja, wir haben bislang keinen relevanten deutschen oder europäischen Einfluss gesehen auf die Konfliktdynamiken vor Ort. Gleichwohl ist Deutschland ja engagiert und ein Bereich, in dem Deutschland engagiert ist, ist bei der Unterstützung von Reformen in der palästinensischen Autonomiebehörde. Tatsächlich, und das wird in Deutschland hier kaum berichtet und kaum bemerkt, hat es unter der Mustafa-Regierung durchaus Fortschritte gegeben hinsichtlich Effizienz, Korruptionsbekämpfung, Transparenz. Aber natürlich, was eigentlich fehlt, sind tiefgreifende, grundlegende Strukturreformen, die diese Autonomiebehörde wieder in ein System überführen, wo man eine Gewaltenteilung hat, also die Diktatur beendet und wo es zu Wahlen kommt. Nur so kann man überhaupt wieder ein System haben, das legitim ist und wo man Personen hat, die tatsächlich sprechen können für die palästinensische Bevölkerung. Anderer Punkt, den ich noch wichtig finde in Bezug auf die EU, auch hier teile ich, was gesagt worden ist. Eine Frage ist, ob das, was der ehemalige Außenbeauftragte Borrell angestoßen hat im letzten Jahr am Rande der Generalversammlung, nämlich eine Allianz, eine globale Allianz für eine Zwei-Staaten-Regelung zu begründen, ob das überführt werden kann in ein Engagement der neuen EU-Außenbeauftragten. Und ob man die Trump-Administration da nicht mit an Bord holen kann, ja, indem man sagt, hier, eigentlich solltest du natürlich als der natürliche Leader der globalen Allianz für eine Konfliktregelung im Nahen Osten auftreten.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, es gibt durchaus Chancen.
Also ich würde sagen, es gibt zumindest in Teilen überschneidende Interessen mit regionalen Akteuren. Meine Diagnose wäre schon, dass eben die regionalen Staaten, die Nachbarstaaten, eben vor allem auch die Golfmonarchien, ein grundsätzliches Stabilitätsinteresse haben. Die haben auch aus wirtschaftlichen Gründen Interesse daran, dass sich die Region beruhigt, dass sie sich stabilisiert, dass sie interessanter wird auch für ausländisches Kapital. Und dieses Stabilitätsinteresse, das teilen wir. Und ich glaube, wir teilen auch die Wahrnehmung oder die Einsicht, dass es eben einer politischen Lösung bedarf, um diese Stabilität herzustellen, dass man nicht einfach nur versuchen sollte, jetzt in den Gazastreifen zu investieren oder in die Palästinensergebiete zu investieren.
Das Einzige, was mir tatsächlich im Moment etwas Hoffnung macht, ist die saudi-arabische Position. Die israelische Regierung will einen Frieden. Saudi-Arabien möchte diesen Frieden auch, will aber gleichzeitig substanzielle Fortschritte für die Palästinenser. Das ist aus meiner Sicht der Punkt, an dem die Amerikaner ansetzen können. Und wenn die Europäer da vielleicht ein bisschen mitspielen möchten, dann können sie da unterstützend einwirken.
Für Deutschland wird meiner Ansicht nach ganz entscheidend sein, machen wir eigentlich weiter Innenpolitik, wenn wir über Nahost reden, oder machen wir Nahostpolitik? Versuchen wir tatsächlich zu Konfliktregelungen im Nahen Osten beizutragen?
Das war der Podcast zum Thema Trump 2025, Chancen und Risiken für den Nahen Osten in der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten. Vielen Dank, Muriel Asseburg, Guido Steinberg und Stefan Roll. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Alles, was Sie zum Thema wissen müssen, finden Sie in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Sie können den SWP-Podcast natürlich auch abonnieren auf den bekannten Plattformen. Die Redaktion für diesen Podcast hatte Maya Dähne. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.